Ja, heute ist Reformationstag. Vielleicht ein bisschen ein sperriges Wort, Reformationstag, aber ein ganz, ganz wundervolles Ereignis, an das wir zurückdenken. Und ich möchte es so umformulieren: die Wiederentdeckung der guten Nachricht. Die Wiederentdeckung dieser Botschaft, die befreit. Diese Wiederentdeckung, dass Gott den Menschen liebt, der doch Sünder ist, der das Böse liebt, der ganz viel komische Sachen treibt, die ihm nicht gefallen. Aber Gott streckt die Hand aus und er sucht den Menschen. Reformation. Etwas wird in eine Form zurückgebracht, in die es eigentlich kommen soll. Und da hat der gute Martin Luther eine besondere Rolle gespielt. Er steht da so ein bisschen im Zentrum, wenn es um Reformation geht. Aber es gab noch ein paar andere Reformatoren zu der Zeit, aber auch gerade für uns Deutsche ist er wohl der wichtigste. Ja, Reformation, Wiederentdeckung der guten Nachricht, Wiederentdeckung dieser Liebe Gottes, dieser vergebenen Liebe Gottes zu uns. Und das Interessante ist, wenn man da mal ein bisschen genauer drauf guckt, was da damals passiert ist, kann man sich ein bisschen fragen, ob das nicht eigentlich zeitlos ist, diese Wiederentdeckung des Evangeliums. Was bedeutet es, wenn ein Mensch auf Gott aufmerksam wird? Was bedeutet es, wenn ein Mensch sich Gott hinwendet? Es passiert letztendlich genau das, das Evangelium zu entdecken. Das Evangelium zu entdecken. Und ich möchte dich heute für den Gedanken gewinnen, dass das überhaupt nicht etwas ist, was vor 500 Jahren schon relativ positiv war und das kann man schon feiern, sondern ich möchte dich für diesen Gedanken gewinnen, dass es heute, dass es jetzt wichtig, vielleicht ist es auch für dich wichtig. Vielleicht, auch wenn du schon 10, 20 Jahre mit dem Herrn wandelst, vielleicht ist es auch für dich wichtig. Ich will mal ein bisschen genauer hingucken, was diese Reformation, diese Wiederentdeckung damals eigentlich war. Du kannst dir heute, kannst auch ein bisschen Latein lernen, also heute kannst du richtig was mitnehmen, ja? Ne? Und ich sage mal fünfmal sola. Wenn ich das zu Hause bei meiner Familie sage, dann sagen die, oh, Sola, Sommerlager, tolle Sache. Sommerlager ist eine gute Sache und ist es auch gewesen. Da fahren meine Kinder gerne hin ins Sommerlager. Aber das ist hier nicht gemeint. Sola heißt lateinisch allein, allein. Und es gab in der Reformation so fünf Solas, ja, fünf Solas, die diese Reformation, sag ich mal, charakterisiert haben, die fünf besonderen Punkte, auf die es ging. Und ich fange mal mit der ersten an. Das hieß Sola Scriptura, aber wir wollen natürlich jetzt nicht abdrehen, sondern das heißt Schrift. Die Schrift allein, die heilige Schrift allein. Es war in die Kirche eingezogen, dass unheimlich viel eine Rolle spielte, was mit der Bibel gar nichts zu tun hatte. Dann gab es das Papstschreiben, dann gab es die Meinung von irgendwelchen Bischöfen und dann gab es unheimlich viel Gewächs. Stell dir so einen Garten vor, um den sich 5 Jahre lang keiner gekümmert hat und dann war das alles zugewuchert, dass man das Eigentliche nicht mehr wirklich sehen konnte, sondern dieses Back to the Roots, zurück zu den Anfängen, neu in die Bibel reinzugucken. Das war auch der Auslöser der Reformation. Luther, jetzt in diesem Video stand es so, der Luther war gegen den Ablasshandel, er fand das nicht so gut. Das ist eigentlich erst die zweite, dritte Folge. Am Anfang hatte Luther ein Problem, nämlich mit dem ungnädigen Gott. Wie, oder anders formuliert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Es gibt dieses Ereignis, was von ihm erzählt wird, er hat ein Gewitter erlebt und der Blitz schlug ziemlich in seiner Nähe ein und er dachte, jetzt wird er hingerichtet für alle seine Sünden von Gott. Und er flehte dann in seinem Denken damals noch zu irgendeiner heiligen Anna, meine ich, oder so, flehte er noch, dass Gott ihn noch, wenn er ihn retten möge, er würde ja alles tun, er würde Mönch werden überhaupt, weil er sollte eigentlich Jurist werden von seiner Familie aus und wurde dann verschont. Aber er hat darunter gelitten. Gott ist zornig auf mich. Ich werde meine Schuld nicht los. Ich kann nicht leben, ohne Fehler zu machen. Das war sein Druck, unter dem er gelitten hat. Aber das Besondere war, er ist dann wirklich Mönch geworden und hat Griechisch gelernt, weil dann die Bibel im Urtext zu lesen, also das Neue Testament im Urtext Griechisch zu lernen. Und bei diesem Bibelstudium gibt es das sogenannte Turmerlebnis von Luther, dass er in seinem Studierturm war. Und dann im Studium des Römerbriefes darauf tauchte, woher kommt die Gerechtigkeit eigentlich? Woher kommt die Gerechtigkeit eigentlich? Und das ist dann das Nächste, das er fand, das ist das nächste Sola, allein aus Glauben, allein aus aus Gnade. Das war so dieser Zusammenhang. Was kommt eigentlich woher? Und ich gucke noch mal ein bisschen mit dir zurück, damit man sich das mal vorstellen kann, ist das eine Kleinigkeit, die alles verändert hat. Und ich will das mal versuchen, mit einem deutschen Satz dir zu, weil ich erzähle jetzt nichts über griechische Grammatik, aber ein bisschen deutschen Satzbau kriegen wir, glaube ich, hin, oder deutsche Grammatik. Ich schreibe hier mal den Satz, ich gebe den Mann, ja, um zu unterstützen oder was hier ist, ich gebe den Mann, damit die Frau ihre Freuden hat, ich weiß es nicht, weil Ehe ist ja eine gute Sache oder so. Das könnte jetzt dieser Satz sein, ich gebe den Mann. Oder ich nehme den Satz, ich gebe dem Mann. Ich gebe dem Mann. Ja? Ich gebe dem Mann ist eine andere Aussage als ich gebe den Mann. In dieser Aussage, ich gebe den Mann, wird der Mann irgendwo hingegeben. In diesem anderen Satz, ich gebe dem Mann, bekommt der Mann etwas, empfängt der Mann etwas. Ja? Und genauso hat Luther erkannt, er verhält es sich mit Glaube und Gerechtigkeit. Denn das war die eigentliche Krux. Woher bekomme ich Gerechtigkeit? Wie werde ich gerecht vor Gott? Glaube, Gerechtigkeit. So. Und er und die Menschen dieser Zeit lebten danach, ich muss irgendwie gerecht werden, dann kann ich glauben, dass Gott mich annimmt. Ich bin gerecht, ich schaffe es, ich enthalte mich, ich bin gehorsam und so. Ich bin gerecht, dann glaube ich, dass Gott mich annimmt. Und dann erkannte er, dass Gott es aber andersrum gemacht hat. Ich glaube Gott und er macht mich gerecht. Das war die Umkehrung. Luther erkannte das an dieser Grammatik, wie ich das gerade mit dem Deutschen gemacht habe, erkannte er, dass in der Grammatik, dass es einen Unterschied dann gibt, dass nicht aus der Gerechtigkeit der Glaube kommt, sondern aus dem Glauben kommt die Gerechtigkeit. Ich glaube, Gott macht den Gottlosen gerecht. Der nichts verdient hat, der nichts, Gott nichts geben kann, Gott schenkt es einfach aus Gnade. Aus Gnade gibt Gott, er schenkt es einfach, wenn der Mensch ihm das glaubt. Jesus hat gesagt, werdet wie die Kinder. Werdet wie die Kinder. Das ist ein sehr gütiges, gnädiges Wort von Jesus, weil heute haben wir viel mit Stärke, mit Leistung, mit Bildung zu tun. Man könnte ja dies denken und dies und das können und so. Aber wenn man mal über den Erdball guckt, wenn man mal über die Jahrhunderte guckt, sind die allermeisten Menschen nicht so aufgestellt. Die haben wenig Bildung, wenig Stärke, aber Gott ist jemand, der zu jedem Menschen kommt und sagt, werdet wie die Kinder. Und in diesem Geiste geschieht es, ist eben auch dieses Evangelium. Gott schenkt die Gerechtigkeit einfach dem, der es ihm glaubt. Und dafür, das hat Luther in der Bibel gefunden und hat gemerkt, wir brauchen die Bibel ganz neu. Sola, Scriptura, allein die Schrift. Wir müssen die Bibel lesen. Nicht das hat der Papst gesagt und das ist mal irgendwo aufgeschrieben worden, sondern wir müssen die Bibel wirklich lesen. Das war damals auch die Geburtsstunde der Volksschule. Luther hat damals erkannt, die Leute brauchen ein gewisses Maß an Bildung, damit sie die Bibel auch lesen. Also raus aus dem Analphabetentum dazu, es braucht ein Lesen, ein Schreiben, beziehungsweise das waren die drei Grundwerte der Volksschule damals, Lesen, Schreiben und Beten. Cool, oder? Das ist so ja für unsere heutige Schule nicht verkehrt, Lesen, Beten, Schreiben und dann noch ein paar Sachen hinten dran, das wäre doch prima. Aber so war das damals die Schule, die Luther brachte. Tja, das war ja toll vor 500 Jahren. Aber dann höre ich das heute im Jahre 2021 und denke so, haben wir das heute? Oder brauchen wir eigentlich genauso eine Schule, wo wir beten lernen? Eine Schule, wo wir das Wort Gottes lesen lernen? Wir sind heute bildungsmäßig ganz schön weit oben, aber ist in der Bildung eigentlich das drin, was wir wirklich brauchen? Wie tief ist es in uns drin, dass wir beten lernen müssen? Es ist das Einzige, was die Jünger zu Jesus sagen, Herr, lehre uns beten. Sie werden bestimmt auch mal gesagt haben, wie bete ich denn um Heilung? Jesus, wie ist das und so? Jetzt haben wir da den Tyrannen. Wie kann man den absetzen? Jesus, wie ist das mit den Engeln? Werden Sie grundsätzlich gefragt haben. Aber wenn ich aber in das Zeugnis der Bibel mal reinschaue, fällt es auf, dass es die einzige Bitte ist, die sie an Jesus im Blick auf ihn zu lehren, lehre uns beten. Ich habe ja gesagt, irgendwie diese Geschichte mit der Reformation, ist sie nicht eigentlich zeitlos? Ist sie nicht eigentlich genauso eine Botschaft von heute? Herr, lehre uns beten. Es war einer der Stoßpunkte für Luther damals. Die Leute müssen beten lernen, die Leute müssen die Bibel lesen lernen. Und das möchte ich uns heute sagen. Ich glaube, das müssen wir neu anschauen. Wir müssen die Bibel lesen lernen, anderen helfen, die Bibel zu lesen. Wir leben in so einer Instant-Kultur, so einer Drive-In-Kultur. Da mal was runtergeladen, da mal eine App, die mir einen Vers für einen Tag gibt. Und das sind auch keine verkehrten Sachen. Da können gute Impulse drüber fließen. Aber kann es sein, dass wir wirklich im Gedanken der Reformation uns heute sagen müssen, ja, ich muss die Bibel wieder richtig lesen. Ich muss sie wirklich richtig lesen. Ich habe vor knapp zwei Monaten, selber so ein besonderes Erlebnis gehabt, dass Gott mir eine Tür geöffnet hat, die Bibel wieder mehr zu lesen. Nun bin ich Pastor und habe sowieso eine ganze Menge damit zu tun und kenne relativ viel, aber es ist nicht das Gleiche, wie einen Text wirklich präsent im Herzen zu haben. Und ich merke, dass auch ich es brauche, die Bibel immer wieder zu lesen. Dass mir wirklich Wort Gottes präsent ist. Nicht, ich habe die Erinnerung, ich habe mal die Predigt gehört oder das ist eigentlich richtig, sondern Wort Gottes wieder richtig zu lesen, damit Gott mich immer wieder reformieren kann. Ja? Gott muss uns immer wieder oder möchte uns immer wieder reformieren und will dazu sein Wort gebrauchen. Ich glaube, das ist total zeitlos, sola scriptura, allein die Schrift. Und dass Gott uns immer wieder auch dahin zurückholen muss, dass allein die Gnade uns gerecht macht und dass wir das wirklich glauben. Nun hat man das schon mal gehört und als protestantischer, evangelischer Christ bekennt man, oh, gute Werke, nein, da habe ich ja nichts mit zu tun, gute Werke sind nicht meins, das ist ja so. Aber wie weit sind wir in der Gnade wirklich drin? Und die meisten von uns kommen auch aus einer Biografie, kommen aus einem Elternhaus, wo Gnade nicht wirklich die Rolle gespielt hat. Und wo es uns schwerfällt, diese Gnade Gottes zu verstehen, diese Gnade, weil Gnade ist ein wirklich sehr kompliziertes Wort, weil Gnade heißt, du hast etwas wirklich Bestrafungswürdiges getan, es gibt aber keine Strafe, es ist aber trotzdem gerecht. Gnade heißt, es ist sozusagen wie egal, das trifft es aber nicht. Du bekommst die Vergebung umsonst, aber grundsätzlich will die Gnade schon, dass auch eine Reaktion kommt. Weil wenn Gnade nur wie egal verstanden wird, nur dann war es nicht so schlimm, ist es auch ein Missverständnis. Gnade heißt doch nicht, Gott ist es egal, er kümmert sich nicht und irgendwie machst du doch deins. Nein, Gnade ist ein Hoheitserweis Gottes. Die Hoheit Gottes drückt sich in Gnade eigentlich aus. Wenn du jetzt gerade sagst, bei den letzten Sätzen, oh, das ist jetzt auch ein bisschen kompliziert, das habe ich jetzt gar nicht so, vielleicht gar nicht genau verstanden. Genau, nimm das vielleicht mit. Ich frage neu, Herr, was ist Gnade eigentlich? Herr, zeige mir Gnade wirklich, damit sie wirklich wird und noch besser, dass ich selber Gnade mit anderen lebe. Weil wenn ich selber Gnade mit anderen lebe, wird es mir immer eine Hilfe sein, Gnade tiefer zu verstehen. Gnade. Das gab es damals in der Zeit zu Luther überhaupt nicht. Da gab es nur Werksgerechtigkeit. Hast du genug getan? Dann das Thema Ablasshandel. Hast du genug bezahlt? Gnade umsonst gab es gar nicht. Und das immer mit der Angst. Mit der Angst, sonst kommst du ins Feuer, sonst kommst du in die Hölle, dann bist du verloren. Aber nochmal, ist es nicht eine Botschaft genauso heute, eine Frage, eine Aufgabenstellung genauso heute, Gnade neu zu verstehen und ich glaube Gott einfach. Ich glaube Gott einfach. Jetzt haben wir drei Größen. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade und dann das vierte, allein der Sohn, allein der Christus. Der Gedanke war damals vollkommen verloren gegangen, dass es diesen Sohn Gottes gibt, diesen Retter gibt, der in Gnade dasteht und einem Menschen vergibt. Vergebung war daran gebunden, dass ein Mensch sagt, okay, dir ist vergeben. Das ist auch etwas, was ich in der katholischen Lehre bedauere, dass das, was dort dann Absolution heißt, dieses Freisprechen, daran gebunden ist, dass ein Pfarrer sagt, okay, dir ist vergeben. Weil die Bibel sagt, ein Mensch, der sich vor Gott demütigt, seine Sünden bekennt, der wird gereinigt, dem wird vergeben. Und da steht kein Mensch dazwischen, sondern es ist das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir direkt zu Jesus Christus kommen dürfen. Dass wir uns vor ihm beugen und direkt Vergebung bekommen können. Finde ich auch ganz praktisch. Ich weiß nicht, wie dein Leben so aussieht, aber wenn die Dinge so schief gehen mit der Familie oder wo auch immer und du Vergebung brauchst, stell mal vor, du müsstest zu allen erstmal zum Pfarrer hin. Ja? Und ich als Pastor kann sagen, Mensch, wie sollte dann das Arbeitsleben aussehen? Das könnte echt anspruchsvoll werden. Ja, es ist ein Konstrukt, was gar nicht vernünftig funktionieren kann. Sondern Gott sei Dank, Halleluja, wir dürfen, egal wo du bist, ob du gerade in der Küche stehst und was kochst, ob du im Auto sitzt oder wo auch immer du unterwegs bist, du kannst jederzeit beten und Gott kann dir vergeben, wenn du es im Herzen ehrlich meinst. Und es ist kein Papst, kein Pastor oder sonst irgendwie gesalbter Mensch, der die Rettung bringt, sondern es ist allein dieser Sohn Gottes, dieser Christus, der es bringt. Und es ist wirklich herausragend, dass er das wirklich ist. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es wirklich ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Gott, meinst du das wirklich? Ich glaube einfach an deinen Sohn, der vergibt mir und alles ist gut. Aber es ist wirklich die Wahrheit und so steht es geschrieben. Ich lese nochmal ein paar Verse aus Johannes, aus dem dritten Johanneskapitel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes. An ihm hängt wirklich alles. Und diese Aussage ist eigentlich auch ungeheuerlich. Denn jetzt kann man denken, boah, so viele Menschen haben nicht von ihm gehört. Auch heute im Jahr 2021, aber auch in anderen Jahrhunderten. So viele haben ihn doch gar nicht gehört, könnte man sagen. Dazu kommen die Menschen, die vielleicht mit 2, 3 Jahren zu Tode kommen. Was ist mit den Menschen? Was ist mit den geistlich behinderten Menschen? Oder was ist mit den abgetriebenen Menschen? Diese Aussage ist eigentlich ungeheuerlich, aber es heißt so wirklich im Wort, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und in keinem anderen ist das Heil, keinem anderen Namen, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Es gibt keinen anderen Retter als Jesus Christus. Es gibt keinen Allah, der rettet. Es gibt keinen Weg im Hinduismus und im Buddhismus, wo es gar keinen Gott gibt, schon dreimal nicht. Buddhismus ist eigentlich keine Religion, auch wenn sie so verkauft wird, es ist eine Philosophie. Es gibt einen personalen Gott im Buddhismus gar nicht. Es gibt nur diesen einen Retter, so sagt es uns die Heilige Schrift. Und diese Aussage ist ganz schön provozierend. Ich habe es gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Gruppen. Was ist denn jetzt mit den ganzen Moslems? Und hier ist eine Art von Scheideweg. Glaube ich trotzdem der Bibel oder bleibe ich bei meinem Verstand stehen? Ja Gott, was ist mit den Moslems, was ist mit den Menschen? Nee, dann geht es ja irgendwie nicht. Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Lass Gott Gott sein. Ja, ich finde das auch problematisch, was da mit den Moslems ist. Ich finde das auch schwierig zu beantworten. Was ist, wenn ein Mensch meinetwegen 2 Jahre alt ist und dann zu Tode kommt, warum auch immer? Aber Gott Gott sein zu lassen. Ich lasse die Schrift größer sein als mich. Ich muss nicht alles beantworten, vertraue aber in diesen Sohn. Vertraue aber, dass Gott es schon machen wird. Gott ist nicht ungerecht. Ich muss Gott nicht irgendwie auf die Füße helfen, dass er doch irgendwie gerecht ist und diese 1 Milliarde plus Menschen, die Moslems sind, nicht vergisst. Muss ich Gott nicht helfen. Er wird das machen. Er wird es wirklich machen. Immer wieder mit kindlichem Vertrauen auch Dinge zu beantworten und sich am Wort Gottes festzumachen. Eine Grundnot der Menschen, dass sie immer wieder in der Vernunft irgendwo hängen bleiben und dann ihre Antworten formulieren, statt zu sagen, ich nehme die Bibel und ich nehme diesen großen Sohn. Ich nehme diesen großen Jesus. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die Bibel erzählt. Das ist auch so ein Beispiel, weil es gibt ja auch die Menschen, die einfach vor Jesus gelebt haben. Ja? Was ist denn mit den Menschen, die gelebt haben, bevor Jesus geboren wurde, bevor man von Jesus erzählen konnte? Und es gibt eine Hammergeschichte, in Petrus wird die erzählt, und das nennt sich in der Theologie die Höllenfahrt Jesu. Als Jesus gestorben war, ist er ins Totenreich gegangen. Und dann wird beschrieben, heißt es, er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die zur Zeit der Flut ungehorsam waren. Gott hat die Menschen, die bei der Flut umgekommen sind, aufgehoben, in Anführungszeichen, an einem Ort. Und dann hat Jesus, als er im Totenreich war, ihnen gepredigt. Wow, wie kann man sich sowas ausdenken? Gott ist gerecht. Ja, es gibt Menschen, die keine guten Möglichkeiten haben, das Evangelium zu hören, nach unserer Perspektive. Aber Gott ist gut und gerecht. Viel mehr, viel besser als wir, viel gerechter als wir, viel treuer als wir. Und er vergisst keinen Menschen. Ich vertraue ihm und vertraue deswegen auch Gottes Wort, dass er das in einer guten Weise umsetzt. Immer wieder, also ich möchte sehr empfehlen, dass diese Sperrigkeiten, die es sehr wohl gibt, das sind Dinge, Seiten am Evangelium, die sehr wohl nicht so ganz einfach sind, aber sie immer wieder durch Vertrauen zu beantworten. Okay, Jesus, du kannst mehr, du weißt mehr und die Liebe muss ich dir nicht beibringen. Die Gerechtigkeit, Jesus, muss ich dir nicht beibringen. Ich vertraue dir. Allein der Sohn. Und dann gab es etwas Fünftes, und das war, hieß allein Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und dieses zur Ehre Gottes, das war damals ein ganzes Stück fundamental, denn der Großteil der Menschen lebte damals für andere Menschen. Es gab die Fürsten, es gab eben ein System, wo es auch viele Leibeigene gab. Viele Menschen, die lebten einfach nur, damit es anderen Menschen besser geht. Die lebten nur, ihre Arbeit zu tun. Und dann war es das. Heute gibt es das auch noch, dass manche Menschen eben nur für andere Menschen leben oder nur leben, damit sie ihre Arbeit tun, ihr Haus abbezahlen. Gibt es natürlich auch. Heute gibt es vor allem die Variante, ich lebe nur für mich. Ich lebe für meine Ehre. Ich lebe für mein Glück, für mein, dass es mir gut geht. Das ist heute so die Hauptvariante, möchte ich sagen. Und damals ist es zu erkennen, nein, wir leben nicht für den Papst, wir leben nicht für die Fürsten, wir leben nicht dafür, die Frondienste, die Knechtschaft zu tun. Wir leben zur Ehre Gottes. Ein neuer Lebenssinn und damit auch ein neuer König. Der König ist nicht mehr der Fürst, der Papst oder wer, was und wer auch immer, sondern der neue König ist Gott, der Herr selber. Wie eine neue Entdeckung der Würde des Menschen. Ich lebe zur Ehre Gottes. Das ist mein Zweck, für den ich geschaffen bin. Ich habe in der Vorbereitung einen schönen Satz gefunden. Gott ist nicht das Mittel zum Zweck. Das heißt, er rettet mich und dann geht es mir gut und ich kann für mich endlich glücklich leben. Sondern Gott ist Mittel und Zweck. Er ist das Mittel, damit ich lebe und ist der Zweck, für den ich lebe. Dafür bin ich geschaffen, dafür bist du geschaffen. Du bist dafür geschaffen, für Gott zu leben, ihn kennenzulernen und sein Repräsentant auf Erden zu sein. Gott hat dir sein Ebenbild gegeben. Wer dich sieht, vielleicht spiegeln dir das nicht alle Menschen wider, aber das ist die Wahrheit deiner Existenz. Du spiegelst etwas von Gott wider. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Das hat er sich ausgedacht, weil er möchte, dass du und ich ihn hier repräsentieren, dass er sich dadurch zeigt. Wenn Jesus sagt, seid Licht und Salz auf dieser Erde, dockt das an dieser Stelle an, an dieser grundsätzlichen Berufung, was Gott dem Menschen von Anfang an gegeben hat. Repräsentiere mich, lebe in meinem Willen, nicht im Sinne, auch im Sinne von Gehorsam, aber im Sinne von, bring meinen Willen auf die Erde, tue meine Werke, zeige dich und lass andere dadurch die Möglichkeit haben, auf mich aufmerksam zu werden und sich mir anzuvertrauen. Wir sind Gesandte. Leben zur Ehre Gottes. Will ich kurz einhaken? Wo stehst du da? Wofür lebst du? Wofür lebst du? Was ist das, wonach du dein Leben ausrichtest? Vielleicht muss man vielleicht noch grundsätzlich haben, oder gibt es einfach eine Not, nach der du lebst? Gegen eine Not anzukämpfen. Ich bin krank und ich will irgendwie gucken, darunter nicht so viel zu leiden. Ich habe Arbeit, die getan werden muss, und die tue ich auch. Brauchst du vielleicht ein Stück Reformation, dich ganz neu zu besinnen? Ich bin zur Ehre Gottes geschaffen und zur Ehre Gottes will ich leben. Das ist der Sinn, warum ich lebe. Und der tiefste Sinn, dieses zur Ehre Gottes zu leben, erfüllt sich, wenn ich mit Gott zusammenkomme, weil er begegnen will, weil er uns begegnen will, weil er dich sucht. Was ist der Sinn deines Lebens? Was bedeutet dir die Ehre Gottes? Ich habe vor kurzem etwas Überraschendes erlebt. Ich war auf dem Valbala, bin da hochgewandert und dann lag da ein Kreuz, ungefähr so großes Ding, das lag da auf dem Boden. Ich dachte, was kann das denn sein? Wieso liegt denn hier ein Kreuz? Also es war jetzt auch nicht irgendwie zwei Äste aneinander genagelt, sondern das war richtig ordentlich geschreinert. Ja? Das lag da. Dachte ich so, komisch, merkwürdig. Aber dachte ich, also auch jetzt lag so auf dem Boden, fand ich irgendwie merkwürdig. Und dann bin ich da wieder weggelaufen und das hat mich dann irgendwie auch beschäftigt. Warum lag da oben ein Kreuz? Und dann kam mir so der Gedanke, was passiert mit dem Kreuz? Das liegt da im Dreck. Und dann gibt es natürlich Leute, die Gott jetzt auch nicht so lieb haben oder ehren oder sonst was. Was passiert mit dem Kreuz? Ist das jetzt praktisch für solche Leute auch eine Aufforderung, auf diesem Kreuz rumzutrampeln oder was ich was damit zu tun? Und das hat mich bewegt, sodass ich zwei Tage später wieder hochgegangen bin und habe gedacht, ich will dieses Kreuz suchen. Weil ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass es böse Menschen dazu animiert, einfach Schändliches zu tun. Und habe ich schon gedacht, okay, wahrscheinlich hat das dann einer da runtergeschmissen, habe mich schon darauf eingestellt, das zu suchen. Und dann habe ich es überraschenderweise aber doch dort oben, fast dort gefunden, wo ich es auch zuletzt gesehen hatte. Und jemand hatte ein bisschen ähnlich gefühlt, da gibt es so einen Stein, so einen Gedenkstein da oben und hat es dagegen gelehnt. Da dachte ich, okay, ist es noch da? Und dann war es tatsächlich so. Ne? Dann hatte so jemand so einen Kronkorken von der Bierflasche genommen, das da oben reingehauen. An anderen Stellen merkte man schon, dann waren irgendwie so eine Einstiche, als wenn wir mit Dartpfeilen draufgeworfen hatte, keine Ahnung. Und dann habe ich das mitgenommen. Weiß nicht, was damit jetzt weiter passieren wird. Ich habe es sozusagen in Verwahrung genommen. Ich musste es nicht besitzen. Aber mir hat es etwas bedeutet, dass ich dachte, ich möchte nicht, dass es missbraucht wird, um Gott zu beleidigen. Das Kreuz ist die gewaltigste Kostbarkeit, die wir bekommen haben als Menschen. Weil es deine und meine Tür ist in Leben, in Würde, zurück in diese Ebenbildlichkeit, in diese Verbindung mit Gott. Und es soll nicht geschändet werden. Zurück zu dem Punkt, die Ehre Gottes. Wie geht es dir mit der Ehre Gottes? Grundsätzlich sind wir dazu berufen, bist auch du dazu berufen, die Ehre Gottes zu mehren auf Erden. Dass wir schauen, wir versagen natürlich auch immer wieder, dass wir uns nicht gut verhalten, was wir mit Mund, mit Händen, was für Dinge wir tun. Ne, das ist klar, wir brauchen Gottes Hilfe, Gottes Liebe und Gnade, das zu tun. Aber das Ziel sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Wir wollen der Ehre Gottes dienen und wir wollen für die Ehre Gottes leben. Wo stehst du heute Morgen? Brauchst du auch ein Stück, ein Update, eine Reformation? Brauchst du vielleicht ein Stück zurückzukommen zur Bibel? Du kennst vielleicht ganz viel Bibel, aber kennen ist nicht das eigentliche Ding, worum es geht. Die Frage ist, ob du es glaubst und lebst. Musst du vielleicht ein Stück zur Bibel zurückkommen? Musst du vielleicht dir heute Morgen bewusst machen, ja, ich glaube diese Gnade Gottes. Ich gehe einfach in den Glauben. Ich kenne es von mir auch, das Verstehen, das Tun und hier an sich arbeiten und so, und ist ja auch nicht verkehrt. Aber einfach so, ich glaube. Ich komme einfach zurück, die Dinge zu glauben wie ein Kind. Verbunden auch mit der Gnade. Ich nehme das neu an, dass ich aus Gnade gerettet bin. Und weil ich aus Gnade gerettet bin und viel Gnade erfahren habe, kann ich auch mit anderen gnädiger sein. Es ist vielleicht heute Morgen ein Zeitpunkt, dich für die Gnade neu zu entscheiden. Ja, ich habe sie bekommen. Ja, ich will auch gnädig mit anderen sein. Ich entscheide mich neu zur Gnade. Ich mache mein Herz wieder weich. Ganz wichtiger Punkt, dass wir Liebe, Gnade, Vergebung, Hilfe von Gott nicht nur empfangen, sondern das auch weitergeben. Eine neue Entscheidung zur Gnade. Oder ist es auch ein Punkt, vielleicht heute Morgen zu sagen, ja, Christus allein. Ich orientiere mich neu auf Christus. Irgendwie ist er so ein Zaungast in meinem Leben geworden. Ich orientiere mich heute neu wieder auf Christus. Ich danke neu dafür, dass er mein Retter ist und nicht dieses, dass ich meine Ehe halbwegs gelebt habe und das ordentlich gemacht habe und so, ich bin eigentlich ganz guter Mensch. Nee, Christus, du bist mein Retter. Ihm neu diese Ehre zu geben. Du bist mein Retter und sonst gar nichts. Oder ist es heute Morgen vielleicht ein Stück Reformation für dich zu sagen, ich mache mir das neu bewusst, ich lebe zur Ehre Gottes. Ich lebe nicht für meine Krankheit, die ich besiege und trage und eigentlich ist die Krankheit das Zentrum meines Lebens. Ich lebe nicht für meine Arbeit. Ich lebe auch nicht zuerst für meine Familie. Ich liebe die, ich bin treu zu ihr. Gott, ich lebe zuerst für dich. Und das Gute ist, wenn er wirklich Gott ist und der Erste ist, wird es meiner Familie am besten mit mir gehen. Wenn Gott wirklich Gott ist im Leben eines Menschen, sind die anderen Dinge bestens versorgt. Wo stehst du heute Morgen? Lass heute Morgen ein Stück Reformation für dich sein und lass das Evangelium neu groß werden in deinem Leben. Lass dieses Licht des Evangeliums neu scheinen in dir und lass es auch in dein Umfeld scheinen. Ja, dafür helfe uns der Herr an diesem heutigen wunderschönen Tag, Reformationstag. Welch ein guter Tag, ihn zu feiern, das Evangelium neu entdecken, vielleicht aber auch gerade für dich selber ein Stück des Evangeliums wieder neu zu entdecken. Lasst uns einen Moment der Stille haben, ein bisschen Musik im Hintergrund haben und lass es nochmal in dich, vielleicht auch dich vom Heiligen Geist berühren. Wo ist ein Stück Reformation für dich heute dran? Amen.